Willkommen bei Talk and Walk.
Ich bin Jens.
Ich bin Peter.
Begleitet uns bei unseren Spaziergängen.
Und hört uns dabei zu, wie wir über Unternehmertum, Mental Health und allem dazwischen reden.
Viel Spaß! Hallo zur nächsten Folge von Talk and Walk. Heute reden wir aus gegebenen Anlass darüber, wie man sich motiviert, wenn es einem körperlich, in Klammern Erkältung, nicht gut geht.
Ja.
Weil Peter ist heute etwas angeschlagen. Herr
ja,
Peter, erzähl auch, mal.
Ne? Ja,
ja,
bei
ich
mir,
hab Kinder.
Ja, kann ich auch behaupten. ja, bei mir ist es heute Hals, Kopf, macht alles Aua, ist mi. Und da haben wir uns gefragt, was machen wir heute für Themen? Und wir wollten ja eh schon relativ bald mal drüber sprechen, wie wir das machen, wenn es einem nicht so gut geht. Und da hat sich heute eben der Anlass dazu optimal gegeben, ne?
Ja, ich habe das in der letzten Zeit öfter, weil wir haben ja ein Kleinkind daheim und da bist du halt alle Nase lang krank.
Da kriegst du alle Viren.
Ja, du nimmst nochmal, lustigerweise dachte ich, wenn du schon Kinder hast, ist es egal, aber du nimmst nochmal alles einfach mit.
Du nimmst alles mit.
Ja, was machst du denn, um dich zu motivieren, gerade wenn du, also so dieser dicke Kopf, die Ohren zu, ihr kennt das alle.
Da war es hilfreich, dass wir einen Plan haben, über was wir so generell quatschen wollen und dementsprechend bin ich unsere Themen durchgegangen und habe dann abgewogen, was will ich, was kann ich heute behandeln, so nach dem Motto, was nicht. Für was bin ich mental fähig, dazu etwas zu sagen oder nicht. Und dann war dann wirklich so der Punkt da, wo ich mir dachte, ja, nee, also weil es mir so doof geht, will ich eigentlich nicht darüber reden, dass es mir so doof geht. Aber andererseits ist es ja eigentlich genau die perfekte Ausgangslage, weil jetzt geht's mir doof und ja, dann sprechen wir doch mal drüber.
Ja, ich finde, es ist immer so ein Unterschied bei mir jedenfalls, ob ich jetzt was für einen Kunden mache oder der Endgegner, wenn du krank bist, ist einfach Buchhaltung. Da hast du sowieso, also ich persönlich habe da sowieso keinen Bock drauf. Aber wenn du dann noch, wenn es dir dann noch schlecht geht und du Rechnungen schreiben musst oder am schlimmsten irgendwelche Formulare ausfüllen, da kriege ich dann echt akuten Anfall von Aufschieberitis beim Kunden. Du kennst mich, ich schleppe mich ja mit 40 Grad Fieber beim Kunden noch rein. Also ich habe es ja geschafft, in den letzten 4 Jahren nicht einen Krankheitstag zu haben.
Ja, ist schon krass, gell?
Findest du da einen Unterschied zu, du machst etwas als Angestellter oder du machst etwas für deine Selbstständigkeit? Fällt es dir bei dem einen irgendwie leichter?
Nee, noch nicht, muss ich sagen. Da sind die Themen eigentlich wurscht, was es ist. Da ist die allgemeine Prokrastination, die zieht sich über alles dann so ein bisschen.
Ja, bei mir ist eher so, also ich war schon immer jemand, der in die Arbeit gegangen ist und dann sich lieber hat nach Hause schicken lassen, bevor ich nicht in die Arbeit gehe. Ich habe auch schon mit 40 Grad Fieber im Büro gesessen. Damals habe ich noch im Krankenhaus gearbeitet. Gut, da war ich an der Quelle. Aber ich glaube, wenn ich hochrechne meine 20 Jahre Arbeitszeit, da komme ich vielleicht auf 15 bis 20 Tage krank. Es war auch immer, ich habe ja auch damals, wo ich meine Blinddarm-OP hatte, die habe ich natürlich auch sehr arbeitgeberfreundlich gekriegt, weil ich habe es über Weihnachten bekommen.
Ja.
Dass du ja keinen Tag ausfällst.
Ideal. Ja, bei mir ist es ja unterschiedlich, ne? Wenn ich jetzt schon denke, was ich schon alles für Krankheitstage habe. Ne?
Ja.
Ja. Vor allem, wenn man jetzt aufs letzte Jahr zurückblickt. Ne? Das waren jetzt ja, 3/4 Jahr Krankheit.
Ich denke mir manchmal, als Angestellter fällt es einem vielleicht leichter, dann zu sagen, ja, dann halt heute nicht, ich kriege ja mein Geld trotzdem.
Ja, schon gut möglich, weil du einfach, ja, es ist ja, du arbeitest nicht für dich, du arbeitest für wen anders und wenn es dir halt dann doof geht, dann stellst du dich vorne dran und nicht deinen Arbeitgeber.
Ja, das ist bei mir, Ja gut, das Angestelltensein ist schon lange her, aber ich hatte halt einfach schon immer eine ganz, eigentlich eine kranke Einstellung zur Arbeit. Ich habe schon immer, meine Frau kann ein Lied davon singen, es gab Phasen, wo wir gemeinsam in der gleichen Firma gearbeitet haben. Da bin ich um 7 in die Arbeit und um 8 abends wieder raus. Mhm. Oder ich bin nach Hause gefahren, auf einmal klingelt das Telefon. Ja, keine Ahnung, irgendwie die Röntgenanlage geht nicht. Komm mal vorbei, schau's dir an. Hm? Oder mein 30. Geburtstag. An meinem 30. Geburtstag bin ich abends um 12 nach Hause gekommen. Völlig zerstört. Ich hatte den ganzen Tag gearbeitet, weil ein System ausgefallen ist, das so kritisch war, dass die halt nicht weiterarbeiten konnten. Das war spannend. Aber wie machst du es dann, wenn es dir so richtig, richtig haudig geht? Für alle, die nicht wissen, was haudig ist quasi ein Wort für schlecht, bescheiden.
Ja, dann ist Land unter, dann ist absoluter Fokus auf sich selbst und ja, dann kommt es dann immer darauf an, was du hast. Ne? Und wenn man es mal bedenkt, in der Regel Kategorie Erkältung, Gliederschmerzen, dann bist du halt im Bett, Tee trinken, nicht viel machen, langsam sich bewegen, alles bewusst machen und idealerweise schläfst du es dir einfach raus.
Ich finde das so lustig. Bei mir ist immer so, wenn ich zum Beispiel Fieber habe. Hm. Ich habe dann eine Nacht das Todesfieber, danach kannst du meine Bettdecke ausbringen. Aber trotzdem sitze ich halt dann einfach mit Laptop oder Tablet im Bett. Und wenn es nur ist, dass ich mir irgendwelche YouTube-Videos oder Lehrvideos anschaue. Aber ich denke mir dann immer so, nein, im Bett liegen, oh, ganz schlecht. Du musst doch was tun. Also ich kann mich echt nicht erinnern, als ich einen Tag hatte, wo es mir richtig, richtig so dreckig ging, dass ich gar nichts gemacht habe. Es ist alles langsam, du bist dann immer irgendwie so, ich versuche dann auch immer irgendwelche Arbeiten zu machen, bei denen ich mich nicht konzentrieren muss, weil ich finde, das ist immer das Erste, was über den Jordan geht.
Ja, Konzentration, die ist hops, die geht ganz schön hops.
Ja, das ist so ein schwieriges Thema, finde ich auch. Und ich finde es gerade auch in der Politik, unser geschätzter Bundeskanzler mit seinen, ja, wir sind alle zu viel krank und wir arbeiten zu wenig. Da bin ich echt zwiegespalten. Ich kenne von meinen Jobs bei Kunden, kenne ich auch Leute, die halt wirklich, oh, ich habe mir gestern Abend den Zeh angehauen. Ich kann jetzt 3 Wochen nicht arbeiten, weil ich im Büro sitzen muss. Mhm. Und dann gibt es aber auch die anderen, die quasi sich so halbtot in die Arbeit schleppen. Das war ja mit Corona damals extrem. Meine Frau arbeitet ja im Gesundheitsbereich. Und theoretisch hätten die ja nicht arbeiten dürfen, wenn die eine Erkältung haben.
Ja.
So, wir hatten zu der Zeit ein kleines Kind zu Hause. Da bist du einfach von Oktober bis Juni erkältet.
Voll beschäftigt, ja.
Das ist so, da hast du keine Chance. Die ja, hätten mal, eigentlich also, alle
bei mir
zu Hause
damals war es natürlich anders mit zu meiner Kinderpflegerzeit. Mhm. Da habe ich ja auch von der Arbeit aus jede Würdenschleuder mitgenommen. Das war voll krass. Also da kriegst du alles.
Ja, ich weiß, ich kenne das. Ich habe viele Geschwister, habe 3 Kinder. Ich habe alles mitgenommen. Wahrscheinlich gibt es Krankheiten, die nach uns benannt sind, weil wir Superkeime hatten. Das ist im Kindergarten. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch immer so war. Wenn dann halt alles ausgeschrieben ist.
Ja.
Und da habe ich letztens mit einer anderen Kindergartenmama geredet und sie hat das Gefühl, sie geht nicht in den Kindergarten, sondern sie geht in Quarantäne.
Ja. Da, hallo, ja. Wir haben Läuse. Hallo, wir haben Magen-Darm. Wir haben das, wir haben dies.
Aber Magen-Darm ist auch der Endgegner.
Da kannst du einmal würfeln, was du dann kriegst.
Also ich finde, Magen-Darm ist einfach das... Also, Gib mir 4 Wochen lang Grippe, aber gib mir keinen Magen-Darm. Ja, was machst du dann sozusagen, um wieder gesund zu werden?
Ich liebe Tee. Ich finde, Tee ist ein nettes Allheilmittel, spendet Wärme, schmeckt gut. Da kann ich voll drin aufgehen. Und ja, generell ist es eigentlich Ruhe. Und es kommt halt drauf an, was du hast, ne? aber hauptsächlich Ruhe, Tee, Entspannung.
Also ich bin ja gar kein Teemensch. Also ich trinke, wenn ich wirklich ganz krank bin, trinke ich mal eine Tasse. Ich mag grundsätzlich, das Einzige, was ich trinke, was warm ist, ist heiße Schokolade. Ansonsten so Kaffee à la Jubeljahre mal. Nee, bei mir ist es eher dieses Durchkämpfen. Ich bin halt kein Freund von so Medikamenten. Also meine Frau sagt immer, wenn ich eine Ibo nehme, dann ist schon... dann will ich schon den Notarzt rufen quasi. Nee, aber mit Kindern ist es halt auch einfach irgendwie nochmal eine ganze Ecke schwieriger, wenn die Kinder halt da sind, weil die haben halt ihren Bedürfnishaushalt.
Ja.
Und deine Bedürfnisse sind dann sozusagen eigentlich so typisch Männergrippe. Ruf meine Eltern an.
Ja.
Bitte, bitte hol den Pfarrer, ich brauche die letzte Ölung. Und dann kommen die Kinder und ja, lass uns Uno spielen. Ja, ich will Fantasiespiele spielen.
Lass uns jetzt raufen. Nein.
Nein. Lass mich einfach sterben.
Lass mich bitte vegetieren, bitte, bitte.
Ich sage immer, ich bin da wie so ein Reh, wenn es mir schlecht geht. Ich ziehe mich dann halt brutal in mich zurück.
Ja.
Ich möchte dann auch niemanden sehen und hören eigentlich. Und eigentlich will ich dann immer nur schlafen. Aber man schläft ja dann auch irgendwie mal 2 Stunden. Ja. Dann wacht man auf, dann schläfst du wieder, dann wachst du wieder auf. Dann merkst du, dass du dein Hörbuch hast laufen lassen und kriegst da gar nicht mehr mit, wo du bist. Ja, das mal zum Thema Krankheit. Jetzt wisst ihr, dass wir krank sind. Also wer uns treffen will, wartet noch ein paar Tage. Wir sind krank. Passend dazu, jetzt haben wir darüber geredet, wie es ist, wenn es dir einfach nicht gut geht. Lass uns doch mal darüber reden, wie du es machst, wenn es dir einfach zu gut geht. Wenn du einfach so richtig den Motivationsschub hast, so richtig alles gleichzeitig machen willst, wie du dann hergehst und sagst, hey, wie fokussiere ich das? Was machst du da? Wie motivierst du dich? Wie fokussierst du dich?
Prioritätenliste abarbeiten. Man macht sich planen, habe ich gemerkt, ist das A und O. Unterteilen nach Prioritäten, was ist am wichtigsten. Zum Beispiel, jetzt wenn man es aufs eigene Unternehmen ummünzt, dann was verschafft mir am schnellsten Geld. Und dann fokussierst du dich eben auf diese Themen, die diesem Ziel zuarbeiten. Und unterteilst dir deine Dinge in kleine Tätigkeiten, so von einer Stunde oder sowas circa, dann lässt sich das alles relativ fix abarbeiten. Und wenn du dann sowieso im Motivationsschub bist, dann schiebst du einfach mal ganz schnell 2, 3 Aufgaben hintereinander weg und freust dich umso mehr.
Ich finde das interessant, dass du diesen Ansatz verfolgst. Bei mir ist es dann eher umgekehrt, oder nicht umgekehrt, sondern ich versuche, Arbeit nie in Stundenblöcke zu teilen, finde ich zu lang. Bei mir ist die kürzeste Aufgabe eine Viertelstunde und ich versuche nichts länger als eine halbe Stunde zu machen. Wenn es länger dauert als eine halbe Stunde, versuche ich es noch mehr zu unterteilen, um einfach möglichst viele kleine Aufgaben zu machen. Das habe ich dir jetzt schon mal erzählt. Was ist der beste Trick, mit deiner To-Do-Liste anzufangen, indem du da als ersten Punkt in deine To-Do-Liste schreibst, To-Dos erstellen. Damit hast du das erste abgehakt und ich arbeite halt relativ viel mit super, super kleinen Tasks. Ich sage immer, alles, was kürzer als 5 Minuten dauert, mache ich sofort. Mhm. Weil wenn die Zeit, das aufzuschreiben, länger dauert, als den Task zu erledigen. Früher war ich da extrem. Früher habe ich das genau andersrum gemacht. Da habe ich eine E-Mail bekommen, da habe ich als Antwort Ja schreiben müssen. Und da habe ich mir einen Task draus gemacht.
Ja.
Mittlerweile mache ich es aber auch so, mein E-Mail-Programm ist, wenn ich wirklich Focus Work, nenne ich das, ich blocke mir das auch im Kalender, dann ist das E-Mail aus. Dann ist auch mein Handy in diesem Do Not Disturb Modus. Da kann halt meine Familie sich melden und das war's.
Ja.
Und ich mache das halt auf die Weise, Und durch jedes, also ich finde es halt so, wenn du dann einen Task abgeschlossen hast, dann geht es dir einfach auch irgendwie besser und du hast Zeit für neue Tasks. Und ich versuche auch immer, wenn möglich, verschiedene Kategorien, das machen andere anders. Viele sagen ja, oh, du willst in diesem Flow bleiben. Bei mir ist es eher so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Programmiertask hatte, dann möchte ich danach einen Marketing-Task machen oder einen Buchhaltungstask. Was anderes, dass ja. Ich dann wieder, wenn ich in den Programmiermodus gehe, mit einem frischen Kopf reingehe.
Ja, kann ich nachfühlen, dass du einfach was Abgeschlossenes hast und dann auch einfach ein bisschen Abwechslung damit, weil das ist bei mir auch so stupide, den ganzen Tag ein Thema verfolgen, das geht bei mir nicht. Ich bin auch einer, der viel wechselt und ich brauche da auch meine Abwechslung.
Und wie, wenn du jetzt zum Beispiel hergehen würdest, keine Ahnung, ja, wir nehmen jetzt deinen 3D-Druck. Ein Kunde wünscht sich, keine Ahnung, eine Gabel. Wie gehst du da hin, dass du sozusagen die Aufgabe der Gabel in kleine Aufgaben unterteilst, die dann für dich machbar sind? Oder gehst du dann eher her und sagst, ja, die Aufgabe ist die Gabel, Ziel ist es, die Gabel zu erstellen, oder versuchst du es zu unterteilen?
Das kommt drauf an, wie komplex das zum Beispiel ist. Wenn ich jetzt weiß, okay, das habe ich jetzt in wenigen Schritten zusammengebastelt, ziehe mir das dann durch einen Slicer und kann es schon mal testweise drucken, dann ist das eine Aufgabe für mich. Wenn ich aber jetzt weiß, okay, das ist ein bisschen komplexer, ich muss die Gabel konstruieren, das dauert jetzt schon mal länger, dann auch einzelne Aufgaben.
Okay, ja, das mache ich eben anders. Ich teile alles in möglichst kleine Aufgaben. Wie ist es bei dir in der To-Do-Liste? Hast du in deiner To-Do-Liste auch deine sozusagen Daily-Privat-Tasks? Keine Ahnung, Müll rausbringen, Wäsche waschen?
Nee, die habe ich nicht drin. Die sollte ich vielleicht mal reintun, aber das ist für mich so ein Ding, das will ich nicht zwanghaft verplanen. Und weiß ich, das tue ich halt mit rein, wenn es dann passt. Ich habe so meine 2 bis 4 Stunden Blöcke, in denen ich arbeite. Und wenn dann was aus Hausarbeit oder sowas mit reinkommt, dann setze ich das einfach so um und da brauche ich nicht.
Das mache ich auch extra. Anders. Bei mir ist es halt so, ich benutze Todoist und Google Kalender. Im Kalender setze ich mir Blöcke für die einzelnen Themenbereiche, also Focus Work, Administration. Ich habe sogar einen Block, ist kein Witz, für Familienzeit, weil ich in der Früh einfach Familienzeit habe und abends auch. Und dann habe ich ja in meiner, bei Todoist ist es so, wenn du das mit Google Kalender synkst, dann sind Aufgaben, denen du keine Zeit zuordnest, das sind Ganztagsaufgaben. Und manche schreiben eine Dauer rein. Ich habe es anders gemacht. Du kannst ja Labels setzen.
Ja.
Und ich habe das Label Zeit. Also ich habe 15 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde, 2 Stunden, bla bla bla. Und ich sehe dann, wenn ich den Termin anschaue, da habe ich gesagt, ich brauche eine Viertelstunde. Und dann ziehe ich es mir in den Kalender in die Zeitslots. Und was ich auch noch mache, ist quasi, ich arbeite wenig mit Prioritäten, aber ich arbeite mit dem, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, dieses Prinzip, die Aufgabe, die dich am meisten nervt am Tag.
Ist ein Frosch. Frosch essen.
Ja, genau. Eat the Frog, genau. Ja. Die, lustigerweise sagen alle immer, ja, mach die am Anfang, ich mache sie genau andersrum. Ich mache die zuletzt, weil das für mich dann so dieses letzte Gefühl ist, zu sagen, oh, jetzt habe ich es fertig. Und danach kommt nur noch die Planung, weil ich plane jeden Abend, also ich habe eine mehrstufige Planung, ich plane jeden Abend den nächsten Tag. Sonntagsabends plane ich grob die Woche. Das ist aber mehr eher die Blöcke sozusagen. Kann ich heute den Block machen, kann ich den Block machen? Ach nee, da kommt ein Arzttermin, da ist eine Schulveranstaltung, wie auch immer. Und was ich halt auch noch dann mache, ist einmal im Monat sozusagen eine Monatsplanung. Und einmal im Jahr mache ich dann sozusagen den großen Plan, die Roadmap fürs nächste Jahr. Und ich versuche halt immer vom Groben ins Feine zu gehen. Und so schaffe ich, also an guten Tagen schaffe ich halt so 20, 30 Aufgaben.
Ja, deine Vorgehensweise ist ja auch eigentlich so genau die Vorgehensweise, die das allgemeine Internet sozusagen empfiehlt. Mach dir was Wöchentliches, mach dir was Monatliches, einmal im Jahr zurückblicken. Das ist auch bei, wenn man jetzt nochmal kurz einen Ausflug zu diesen ganzen Financial Dudes, die was so Finanzierungshilfen und sowas geben, die machen, die sagen auch, einmal im Jahr hinsetzen und auch mit Aufgaben. Also ja, kann ich nachvollziehen. Versuche ich auch reinzukommen. Da ist bei mir jetzt eben noch nicht so gut klappt, arbeite ich eben mit den Prioritäten. Und bei meinen Prioritäten habe ich mir gesagt, Prio 1 muss ich innerhalb 3 bis 6 Tagen erledigt haben, Prio 2 muss ich innerhalb von 2 Wochen erledigt haben und Prio 3 habe ich 3 Wochen Zeit und Prio 4 ist alles über 3 Wochen.
Ach krass, du machst das so. Bei mir ist das
echt. So mach's ich gerade, ja.
Bei mir ist das anders. Bei mir ist die Priorität echt super unwichtig. Ich habe die Standardprioritäten, das ist 1, 2, 3, 4. Aber ich arbeite eher damit, dass ich mir sage, okay, ich habe jetzt 20 Aufgaben. Die muss ich jetzt voll kriegen. Wenn wir jetzt über Aufgaben reden, da kommt man ja irgendwie gleich auf das Thema Tools. Was benutzen wir für Tools? Also bei mir ist so, ich arbeite super viel mit Obsidian, Todoist, E-Mail, AI natürlich, also ich habe mal eine Zeit lang mit N8N gearbeitet, um so Automatisierung zu machen. Habe das dann aber ein bisschen verworfen. Nicht, weil N8N schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde, für, sagen wir, 80-90% der Leute ist N8N ein Tool, wo sie wirklich Prozesse super wegautomatisiert bekommen. Bei mir war es aber so, da hat so das Programmierherz in mir geschlagen und ich habe dann gesagt, okay, ich baue mir da was Eigenes, was noch so ein bisschen eine Extrameile geht, die N8N nicht gehen kann. Klar, weil N8N kein Tool der Welt kann sozusagen das Tool sein, das genau für dich ist, sondern du musst dann sozusagen immer hergehen und ein Tool für dich individualisieren. Schwieriges Wort. Und ich gehe da halt hin und baue mir meine Python-Agents, die mir dann, keine Ahnung, die Rechnung schreiben, Angebote erstellen, Kalenderzusammenfassung bauen. Also ich habe halt wirklich so einen virtuellen Assistenten. Aber so meine Haupttools sind Obsidian, Todoist, Google Kalender, E-Mail. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin ja da noch mehr oder weniger im Aufbau, aber bei mir ist es auch mit Todoist Aufgaben organisieren, mit Obsidian Notizen organisieren. E-Mail fällt bei mir noch so ein bisschen hinten runter. Das ist, weil hauptsächlich was bei E-Mail reinkommt, sind die ganzen Newsletter und sowas. Ich habe ja noch keinen Kundenstamm in dem Sinne.
Ich habe alle meine Newsletter deaktiviert. Ich kriege keine Newsletter von irgendwas. Ich finde Newsletter.
Ja, ein paar habe ich. Ja, und mit Kalender, Pflege setze ich mich gerade auseinander und definiere mir gerade so meine Slots. Dementsprechend ist der Fokus eher aktuell auf Todoist und Obsidian. Und ja, klar, KI-Tools sind für meine Workflows auch ganz nützlich. Ich habe für meine Bildererstellung habe ich Midjourney. Für meine Content-Erstellung habe ich jetzt ein Jahresabo bei Hicksfield AI und werde mich da einarbeiten. Und wo ich jetzt auch noch mich mit reingeklinkt habe, ist die 3D-Druck-Community von dem Schweizer Unternehmen, die eine Druckerfarm haben. Wie heißen sie? Farmloop. Die haben so einen Automatismus, dass du da einfach 24/7 deinen Drucker laufen lassen kannst. Und da habe ich mich jetzt auch mit reingeklinkt, weil ich da eben drauf hinarbeiten will.
Ich finde es interessant, dass du bei Obsidian sagst, du benutzt es als Knowledge Base. Ich benutze es auch als Knowledge Base, aber mittlerweile benutze ich es viel mehr als Projektmanagement-Tool. Also ich habe quasi meine komplette GDT, also Getting Things Done, mache ich über Obsidian. Für die, die Obsidian nicht kennen, ist wirklich, empfehle ich jedem. Es ist einfach ein so geiles Tool und das ist so super simpel, das zu benutzen, und du kannst damit dein Second Brain aufbauen. Du kannst aber auch hergehen und so wie ich mache halt, ich habe dann so eine Tabelle, da sind meine ganzen Projekte, Epics und Stories drin, und die haben dann Deadlines, die haben dann Prioritäten, die haben dann Status, die haben einen Fortschritt, und dann arbeite ich da quasi in Obsidian, weil ich dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, nehmen wir an, ich entwickle gerade in Go eine API. So, jetzt könnte ich hergehen und sagen, okay, das Projektmanagement mache ich zum Beispiel über Jira. Und der Klassiker, der Content davon sozusagen liegt im Git und in Confluence. So habe ich alles, was mir so einfällt, einfach in einem Tool zusammen und habe nicht diesen Medienbruch. Und vor allem, ja, ich bin ein Netzwerker, ja, ich bin ein Entwickler, aber ich finde gerade, man muss nicht immer alles in die Cloud geben.
Ja. Ja, ich bin auch kein Freund davon, alles bei irgendwelchen fremden Dienstleistern zu haben. Ich habe das auch lieber bei mir in meiner Verwaltung, und dementsprechend, als du mir dann damals Obsidian gezeigt hast, das war sehr, sehr willkommen. Ich kann halt einfach sämtliche Notizen reinklatschen und ja, wie du auch eben sagst, das Projektmanagement drüber abbilden. Ich bin ja gerade dabei, mir das bei mir, meine Strukturen da aufzubauen, und Obsidian hat da einfach so das Prinzip, was sie machen, funktioniert einfach gut und funktioniert auch für, ja, so Gehirne wie mich, die was verstreut sind. Weil du kannst halt einfach reinbuttern und du hast dann einfach über die Features von Obsidian verbindet der dir das halt auf eine ganz eigene Art und Weise, von der du dann auch noch sogar dir neue Inspirationen einfacher rausholen kannst, als wenn du jetzt, ja, wie du sagst, durch die verschiedenen Medien gehen musst, wie in Jira und Confluence oder sonst irgendwas, wo du dann deine ganzen Dinger zusammen hast. Dann hast du lauter Medien und so hast du halt einfach wenige Medien auf einem Fleck und bist auch einfach vom Workflow, von der Geschwindigkeit her einfach effizienter.
Ja, bei mir war es damals so, also damals, das ist jetzt gar nicht so lange her. Ich habe früher bei Obsidian, kann man eben mehr mit Tags arbeiten. Das ist dann quasi, ja, das ist ein Tag. Und dann habe ich mir von dem Gründer von Obsidian, da hat einer ein YouTube-Video gemacht über seinen Obsidian Vault.
Ja.
Und er arbeitet eben nicht mit Tags, sondern
Backlinks war es.
Backlinks. Ja. Das heißt, jede seiner, was wir Tags nennen, ist der Link auf eine Notiz, die eventuell aber keinen Inhalt hat, sondern nur zeigt, wo dieses Wort benutzt wurde. Und du hast da wirklich durch diesen, da gibt es sozusagen einen Graph View, der zeigt dir, wie deine Notizen miteinander verbunden sind. Und wenn du dir das anschaust, dann kriegst du plötzlich Zusammenhänge her. Da kommst du im Leben nicht drauf, weil du einfach, und das ist, glaube ich, dass die Schwierigkeit grundsätzlich von Second Brain, du hast so viele Dinge, die an sich vielleicht nicht zusammenlaufen, aber wenn du sie irgendwo niederschreibst,
ja,
sie plötzlich funktionieren. Und da finde ich halt so andere Tools wie Jira und Confluence einfach schon zu komplex für mich, weil die Fraction, die es dauert, sozusagen, wenn du jetzt bei Confluence ein super geiles Template hast, dieses Template auszufüllen, da hast du deinen Gedanken schon zweimal verloren.
Ja.
Und so hast du es auf dem Handy. Es gibt ja diesen Obsidian Sync, der kostet irgendwie ein paar Euro im Jahr.
$5 sind das?
15?
$5 pro Monat.
Kann auch sein, ich weiß es nicht. Ich dachte 15 im Jahr oder so.
$5 pro Monat, 4 Euro irgendwas immer pro Monat, ja.
Und damit kannst du es ja auf so viele Devices synken.
Ja, das ist so angenehm.
Und wenn du am Handy bist, schnell mal Notiz aufgemacht.
Ja.
Mittlerweile, seit dem neuesten Update, gibt es ja auch die Möglichkeit, über diese Icons am Handy,
die Schnellkacheln da, ja.
Genau, eine Notiz zu machen, und das nutze ich. Also ich mache am Tag locker 30, 40 Notizen.
Ja, bei mir geht auch viel in Obsidian rein und auch von Todoist. Die Ramble-Funktion von Todoist, super Sache. Du sprichst einfach schnell was, er definiert dir die Aufgabe. Du kannst es mit ihm sagen, ja, jetzt ändere die Beschreibung und das und so. Das ist schon, ja.
Ja, das, glaube ich, wird auch ein Riesenthema. Also ich finde, in dem letzten Dreivierteljahr hat sich bei mir die, also ich komme ja aus der Diktierwelt. Ich habe ja früher eben viel für Ärzte gearbeitet und die haben ja super viel immer diktiert. Ich finde, die Entwicklung geht mehr hin zur Sprache. Hm. Aber weißt du was? Wir wollen ja auch noch ein bisschen Content fürs nächste Mal haben. Lass uns doch das nächste Mal darüber reden, wie sich die Eingaben verändern und wie zukünftig vielleicht mehr mit Sprache oder mit Tastatur oder mit Bioimplantaten, was weiß ich, gearbeitet wird. Ich würde sagen, das war's für heute. Freut euch auf die nächste Folge. Wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.